herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Und heute reden wir über, ja, Eigenverantwortung, wie man sein kindliches Ich sozusagen überwinden kann. Und bevor wir einsteigen, machen wir uns gemütlich. Was kann ich dir anbieten? Kaffee, Tee, Kakao, vielleicht ein Glühwein?
Ja, gut. Ja, hallihallo, Daniel Kantwürz. Ich bin Heilpraktiker Psychotherapie und arbeite eben mit Einzelklienten. Und da kommt doch genau das, was gerade angesprochen wurde, öfters mal vor. Dass es ein Prozess ist, ja, das weniger Kind sein, mehr Erwachsener sein. Oder beides zusammen.
Beides zusammen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Was kann ich dir denn anbieten zu trinken? Kaffee, Tee, Glühwein, Kakao?
Na, um die Uhrzeit würde ich noch keinen Glühwein nehmen. Das würde ich eher abends machen, wenn die Füße kalt sind. Einen Tee vielleicht.
Ein Tee. Gibt es speziellen, die du bevorzugst?
Ja, je nach Situation. Ein Jobi-Tee, ein Kräutertee oder auch einen schwarzen Tee mit Milch.
Schwarzer Tee mit Milch.
Zum Frühstück wäre der schwarze Tee mit Milch.
Okay, ja, den könnte ich jetzt auch vertragen. Wenn du deinen Charakter mit einem Getränk beschreiben müsstest, was für Getränk wäre das?
Vielleicht klares Wasser.
Wieso?
Naja, weil die meisten Getränke ja eher Konsumkram sind, der eigentlich eher ungesund ist und überhaupt nicht den Zweck des den Durstbeseitigens erfüllt.
Ah, okay.
Deswegen sind viele Suchende so, dass sie ja vieles loslassen, um zu sich selber zu kommen. Und da ist Wasser, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Naja, Wasser löscht wirklich den Durst und nicht das Drumherum. Den Zuckergehalt wird nicht aufgepusht, sondern löscht einfach nur den Durst. Und du bist der Durstlöscher quasi für die Menschen. Inwiefern bist du der Durstlöscher für die Menschen? Du hast schon gesagt, du bist Körperpsychotherapeut. Ich glaube, viele können sich nichts drunter vorstellen. Was genau machst du?
Vielleicht müssen wir da so ganz kurz einen Blick auf Psychotherapie legen. Es gibt ganz viele Verfahren, die aus meiner Sicht sehr kopflastig sind und sehr übers Gespräch gehen. Wenn man da rausgeht, kann es durchaus sein, dass man genau weiß, wie man funktioniert, aber es leider trotzdem nicht beseitigt hat. Und die Körperpsychotherapie, die geht mehr darauf, dass Körper und Psyche nicht getrennt sind. Das heißt, dass wir unsere Psyche verkörpern. Und wenn wir dieses Körpermuster beseitigen oder aber demjenigen bewusst machen, dann kann der schneller Situation ändern. Also ich habe gerade jetzt wieder in der Gruppe so eine schöne Übung gehabt, wo wir die Leute quasi erschreckt haben. In einer Art Schreckreflex geht. Das heißt, die Energie zieht sich nach innen, man zieht vielleicht die Schultern runter, man nimmt die Hände an den Bauch eher und macht sich klein. Wenn die Leute das zum Beispiel merken, dann fällt es auch viel leichter im Alltag zu merken, oh, jetzt mache ich mich gerade klein, stopp, stopp, stopp. Ja. Was du da gerade mit mir machst, das ist nicht gut. So. Also dann kann man das eher so, weil man es spürt, weil man es vom Körper wahrnimmt, verändern.
Ja, okay. Also dann spürt man quasi die Emotionalität, die gerade da in mir was macht, wenn ich gewisse Körperhaltung gerade mache. Also wenn ich meine Schultern hochziehe, dann bin ich irgendwie verkrampfter und fühle mich verkrampfter. Kann man das irgendwie so runterbrechen? Oder wenn ich depressiv bin, dann gehe ich ja gebeugter. Und wenn ich meine Körperhaltung ändere, dann fühle ich mich auch vielleicht nicht im ersten Moment, aber vielleicht im zweiten, dritten Moment ein bisschen selbstbewusster. Hat es damit zu tun?
Ja, aber nochmal gerade das Beispiel der Depression ist so schön. Wenn ich jetzt deinen Körper nehme und den aufrichte, dann ist es dir fast unmöglich, das Depressive aufrechtzuerhalten. Ach, okay. Weil Körper und Psyche eins sind.
Sehr schön.
Und das ist natürlich was gut ist für die Leute, wenn die das wissen. Dann können die von vornherein sagen, oh, heute fühle ich mich aber schlecht. Ich strecke und recke mich erstmal. Und dann passiert was anderes, als wenn ich in der gebeugten Haltung bleibe.
Ja, stimmt. Ja, wir sind häufig in einer gebeugten Haltung, fällt mir gerade auf, wie ich hier so gerade sitze. Ne? Viele haben ja Bürojobs und meinst du, das hat auch ein bisschen damals was zu tun, dass Leute auch eher in die Depression kommen? Dass sie so eine gebeugte Haltung auch tagtäglich haben, auch wenn sie gerade das Gefühl haben, okay, mir geht's eigentlich gut, aber wenn man immer diese Haltung hat, das macht ja aber auch was mit einem.
Klar, aber da ist so die Frage, was ist das Huhn, was ist das Ei?
Also yeah. Klar,
was sich gegenseitig verstärkt, wie so eine Spirale. Ne? Wenn du dir irgendwie Menschen anguckst mit großer Ausstrahlung, die sind nicht gebeugt. Die sind relativ aufrecht. Auch wenn du dir offen. Jemanden anguckst, der viel meditiert oder so, ne? Wie die teilweise sitzen, da denkt man schon so, wow.
Das stimmt.
Vollweisig.
Die haben so eine bestimmte Aura an sich, ne? Ja. Die greifen dann um sich. Ja, Viele haben aber auch die Aura eines kindlichen Erwachsenen. Wie bist du darauf gekommen, dass es auch vermehrt solche kindlichen Erwachsenen sind? Oder beziehungsweise, was meinst du genau damit?
Ja, man muss da ganz stark unterscheiden zwischen kindlich und kindisch. Ne? Also vielleicht mal so ein Beispiel kindisch zu machen. Ne? Das ist so, eine Person will unbedingt Erdbeerkuchen haben. Das ist der beste Kuchen, den es gibt. Jetzt gehst du in die Bäckerei und sagst, es gibt aber keinen Erdbeerkuchen, was willst du haben? Ich will aber Erdbeerkuchen! Also, das macht keinen Sinn, es gibt gerade keine Erdbeeren. Ne? Und kindlich ist für mich so, dass derjenige einen guten Draht hat zu seinen eigenen tiefen Gefühlen, die aus seiner Geschichte herruhen. Dass der also merkt, oh, das hätte ich jetzt gerne, statt, nee, das Gefühl unterdrücke ich mal lieber. Ne? Oder ich fühle mich hier unwohl, dann muss ich auch irgendwie agieren. Und ich, ja, ist nicht so schlimm, ich bleibe jetzt mal hier und ich ziehe das mal durch oder so. Ne?
Ah ja.
Dann schafft man quasi einen Spalt zwischen eigenen inneren Gefühlen und sich selber. Und diese Gefühle kommen ja irgendwie alle meistens aus der Kindheit, Erinnerungen und ähnliches. Ne? Und mit diesem Spalt geht alles halt ins Unbewusste und steuert einen trotzdem. Dass man dann zum Beispiel da ist, aber eben sich beugt.
Also das Kindliche ist quasi ein Grundbedürfnis, ein Urbedürfnis. Und das Kindische ist so das trotzige Kind, was nochmal auf den Boden stampft, wenn es unbedingt einen Kuchen haben will, obwohl es keinen Kuchen gibt. Verstehe ich das so richtig?
Ja, genau. Wobei bei dem Kindischen noch mehr Aspekte eine Rolle spielen könnten. Ne? Also ganz, ganz typisch finde ich auch dieses Verhalten zu sagen, der andere ist schuld. Wieso kann dieser scheiß Bäcker denn keine Erdbeerkuchen jetzt backen? Also, ey, macht keinen Sinn. Ne? Mhm. Und wir haben ja bei jeder Situation, wenn wir uns mit Menschen treffen und irgendwas erzeugt Reibung, die Möglichkeit zu schauen, warum gehe ich denn auf diese Reibung ein? Was ist da in mir ungelöst? Und das wäre dann so dieser Erwachsenenanteil, der spürt, da ist was im Inneren, was ungelöst ist und da muss ich mich mal drum kümmern, um meinen eigenen Anteil. Ne? Und im Endeffekt könnte man, wenn man sehr weise ist, ne, das finde ich wahrscheinlich auch noch nicht, dann dem anderen noch danken, dass er das angestoßen hat, weil nur so kann ich diesen Fleck in mir entdecken.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich jetzt, wenn ich da nicht drüber stolper, dann weiß ich ja gar nicht, dass ich da noch alte Last habe. Ne? Also wenn mich jemand aufregt, dann merke ich, ich habe was Ungelöstes, weil wenn der mich nicht tangieren würde, dann wird es auch nicht zu Reibungen kommen.
Also wenn ich immer aufgeregt bin, dann hat es auch was mit mir zu tun, anstatt mit meinem Gegenüber gerade.
Genau. Also du hast sozusagen eine Ladung, die aufgrund von deiner eigenen Geschichte entstanden ist. Weil vielleicht deine frühen Bezugspersonen, meistens Mutter, Vater, irgendwas immer gemacht haben und dein Unterbewusstsein erkennt da Anteile wieder und sagt, hey, Achtung, 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 das ist ja wie damals. Sag das nur nicht so offen. Ne? Und daraufhin, oder ein schönes Beispiel ist auch, wenn du eine Kugel dir auf einem Berg vorstellst, und eine Kleinigkeit stößt diese Kugel an, dann wird diese Kugel einen Wahnsinnsschwung entwickeln. Aber nicht, weil sie so stark angestoßen wurde, sondern weil sie auf dem Berg lag. Und es geht im Endeffekt darum, diese alten Berge abzutragen. Damit, wenn wir berührt werden von etwas, nicht plötzlich ganz, ganz viel alter Ballast damit reinkommt. Was ja in Beziehungen immer der Fall ist. Ne? Weil wir natürlich da ein bisschen offener sind und dann macht der eine etwas und wow, das hast du schon immer gemacht und das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm oder so.
Ja, auf jeden Fall. Du, man zeigt dann den Zeigefinger sehr schnell raus, ne? Genau. Wie bist du darauf gekommen, dass in unserer Gesellschaft dieses Kindliche nicht mehr beachtet wird, beziehungsweise das Kindische immer weiter in den Vordergrund rückt? Wie ist dir das aufgefallen?
Das sind zwei verschiedene Bereiche, die du gerade ansprichst. Also ich denke, die Gesellschaft versucht eigentlich, die Menschen in einem kindlichen Ich zu behalten. Mhm. Weil dann kann man nämlich sich als Großer da vorstellen, kann sagen, so hast du das zu machen und dann machen das alle. Ne, das ist das eine. Und das andere ist einfach so, wenn man den Prozess von Menschen in der Therapie sieht, dann kommen die an und haben oft irgendein Bedürfnis, zum Beispiel das Gefühl, ich habe nicht genug Liebe von meiner Mutter bekommen oder so irgendwas. Ne? Und in der Körpertherapie haben wir die Möglichkeit, die Leute in den Arm zu nehmen zum Beispiel und auch wirklich mal eine halbe Stunde oder Stunde im Arm zu halten. Und dann passiert erstmal so, das ist aber komisch, das fühlt sich, aber das ist ja auch nicht echt, weil das ist ja nicht meine Mama oder so, ne? So eine Abwehr aus dem Ego raus. Und irgendwann kommt dann aber auch so, oh, das ist aber angenehm eigentlich. Und wenn dieser Prozess weiterläuft, dann merkt derjenige, das ist das, was ich gebraucht hätte, aber nicht bekommen habe. Aber ich bekomme das gerade. Also kann das ja nicht an mir liegen, dass ich es nicht bekommen habe. Weil ich krieg's ja gerade, auch wenn ich dafür sorge, selber, indem ich den Therapeuten bezahle oder so irgendwas. Und dann merkt man diese Anteile, der kindliche Anteil, der das braucht, und der erwachsene Anteil, der dafür sorgt, dass man es bekommt. Und dann
Okay.
ist man auch nicht mehr in dieser Zwickmühle, meine Mama muss doch mal endlich mich in den Arm nehmen. Nee, das wird sie nicht tun. Ne? Und man kann ganz schwer loslassen, was man nicht bekommen hat, weil viele Therapeuten sagen dann auch, ja, also du musst einfach diesen Gedanken loslassen, dass du es nicht bekommen
Yay,
hast.
ja, das ist so einfach.
Aber wie soll ich denn was loslassen, was ich nie bekommen habe? Ne?
Das ist schwierig.
Und da geht das eben, indem das erwachsene Ich das Lebensumfeld so gestaltet, dass diese kindlichen Anteile das bekommen, was sie brauchen.
Hättest du ein Beispiel?
Ja, jetzt gerade mit Zuneigung, zum Beispiel auf körperlicher Ebene, ne? Dass wirklich der Therapeut einen eben zum Beispiel mal in den Arm nimmt.
Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Das würde ich als Gesprächstherapeutin nicht machen, weil ich,
Genau.
ja, meins ist das Wort, mein Mittel und nicht der Körper. Das würde sogar wahrscheinlich bei der Psychotherapeutenkammer landen als Belästigung, wenn ich
Ja,
das
es ist auch
mache.
ganz spannend. Unser Therapeutenverband hat tatsächlich auch eine Schlichtungsstelle, wenn Personen das Gefühl haben, der Therapeut hat da eine Grenze überschritten. Ne? Und das erzähle ich auch den Leuten natürlich sofort, dass wenn sie da das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht richtig läuft, weil es geht natürlich nicht um irgendwelche sexuellen Kontakte oder so, sondern es geht wirklich so aus eine tragbare Herzverbindung zu schaffen, die dann dem anderen ermöglicht zu wachsen. Aber das gibt es auch auf der anderen Seite. Ne? Also es ist auch möglich, dass man mit einem Klient in der Körpertherapie körperlich streitet. Also kämpft zum Beispiel.
Okay.
Ja, weil viele erlauben sich ja nicht mal so was als Aggression bezeichnet wird, zu leben. Ne? Das ist ja bei uns was ganz Schlimmes. Frauen dürfen das noch viel weniger als Männer. Ne?
Warum meinst du?
Na, weil die Frauen ja brav sein müssen und liebevoll sein müssen. Ne? Nach dem Gesellschaftsbild. Und da kannst du halt auch mit diesen Leuten dann mal in einen Kampf gehen und dann merken die Leute, das macht ja Spaß. Also in die Kraft zu kommen jetzt, ne? Nicht
Ja.
in das Zerstören, das ist nur ein Nebenaspekt, der sein kann, ne? Aber wenn ich jetzt im Wald lebe und will mein Haus bauen, dann muss ich zwangsläufig mit dem Beil irgendwelche Bäume fällen. Also Aggression hat auch was Aktives, die Umwelt Veränderndes.
Ja.
Und dieser Anteil wird natürlich gekappt, wenn ich sage, nee, 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 also so, das geht gar nicht, ne? So.
Ja, das wird viel unterdrückt, wie du schon sagtest, bei Frauen, aber auch teilweise bei Männern,
Ja, bei Männern auch.
weil wie du auch schon sagst, wenn man im Kindlichen ist und das nicht, mir fehlt das Wort, nachbemuttert ist nicht das richtige Wort, aber ja, geholfen hat, das nachzuholen. Wenn man das alles unterdrückt, ja, dann kanalisiert sich das auch anders und auch nicht besonders gut, finde ich. Also ich erlebe das im Moment, dass irgendwas Angestautes in vielen Menschen ist und die das auf irgendwas projizieren, weil irgendwo muss ja diese Energie hin und da geht es hin, obwohl es gar nicht mit der Person zu tun hat. Aber egal, meine Frau hat sich von mir geschieden und gestern habe ich die Linsensuppe verbockt und dazu kam noch, dass ich in eine nasse Pfütze getreten bin und ich habe jetzt nasse Socken und dann haust du einfach mal drauf. Ne? So habe ich das Gefühl, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Teilweise.
Ja, und man muss unterscheiden zwischen, ich drücke ein Gefühl aus und ich wirke dem anderen eine rein. Ne? Weil wenn ich mit mir selber verbunden bin, mit meinen inneren Kindanteilen, dann kann ich relativ früh spüren, dass mich zum Beispiel etwas ärgert. Und dann kann ich sagen, hey, was du gerade machst, das ärgert mich. Und nicht warten, 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 bis ich dann irgendwann sage, du Alter, da, 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 ne? Und dann ihm wirklich noch einen reinwürge. Ne?
Ja.
Es gibt dieses Modell ja vom Dampfkessel, ne? Wenn
Ja,
ein
genau.
Gefühl zu ist, dass der Druck da drin so lange steigt und wenn er nicht raus kann, macht es irgendwann Peng. Aber das hat ja was damit zu tun, dass wir genau eine Trennung haben zwischen diesem Erwachsenenanteil, der uns im Leben steuert, und diesem kindlichen Anteil, aus dem eher so diese Emotionalität entsteht, die ja auch der Antrieb für alles ist. Ne? Und wenn wir mit dem in Berührung sind, dann können wir das spüren und ausdrücken. Aber das ist ja auch was, was bei uns nicht gelehrt wird. Ne? Du kriegst ja nicht beigebracht, wie du Gefühle benennst, ne? Sondern das wird ja eher so, das ist deins, behalte es für dich, außer vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin, da darfst du das dann, ne? Aber ansonsten bleiben wir doch bitte auf einer sachlichen Ebene.
Ja, vor allen Dingen in der beruflichen Ebene. Da darfst du deine Gefühle nicht zeigen. Auch bei mir in der Therapie, zeig bloß nicht deine Gefühle. Wenn du weinst als Therapeutin, wenn es deinem Patienten schlecht geht, bist du eine schlechte Therapeutin.
Ja, wobei es könnte auch gut sein, dass du sehr empathiefähig bist und das viel früher spürst als der Klient. Das passiert mir zum Beispiel, dass ich so denke, oh, eben werde ich traurig. Und dann spreche ich an, sag mal, kannst du Traurigkeit fühlen? Und dann kommt derjenige in sein Gefühl, weil es gibt so ein Modell auch, dass das Gefühl erst bewusst wird, wenn die Energie sozusagen bis zum Hals gestiegen ist. Und erst dann, wenn er den Mund aufmacht, kommt es auch wirklich raus. Aber man kann das als guter Therapeut, denke ich, vorher schon wahrnehmen, auch bei.
Ja, total. Kann man. Dann verbalisiere ich das auch häufig.
Genau.
Ja, aber das ist echt schwierig, an diese kindlichen Anteile ranzukommen. Scheuen sich viele davor, diese kindlichen Anteile sich anzugucken? Oder wo ist das Problem, dass sie ja sich damit nicht beschäftigen? Was meinst du?
Nee, wir haben ja sowas wie einen Charakterpanzer gebildet. Also meine Ausbilder von der Biodynamik, die haben das immer so neurotischen Stein genannt.
Okay.
Wenn man denjenigen also fragt, was fühlst du? Wie, was fühle ich?
Das
Ja.
erlebe ich auch häufig.
Ja, ich bin, mein Bauch ist ein bisschen gebläht und dann kommt sowas. Ne? Und das, ja, das, nein, das meine ich nicht. Ich meine so, Gefühl. Hä?
Erlebe ich auch häufig, ja. Vor allen Dingen bei Psychosomatikern ist das wirklich sehr, sehr deutlich,
Genau.
ne?
Und man muss denen erstmal Hilfsmittel geben, dass es da wirklich etwas zu erfahren gibt. Ne? Und man kann manchmal an den körperlichen Symptomen natürlich irgendwie anknüpfen und kann sagen, wenn du dir jetzt vorstellst, das, was du da hast, sagen wir jetzt, nehmen wir einfach mal Bauchschmerzen, ne? Ist es eher ein Feuer oder ist es eher ein Stein oder ne, ist es fest? Und dann kriegen die damit schon mal Kontakt. Und wenn man eben dieses, was ich gerade gesagt habe, die Energie ein bisschen erhöht, sodass ich das auch ausdrücken kann, dann kann es auch sein, wenn derjenige das ausdrückt und Bilder dazu malt, also ja, das ist eher so was Aggressives oder so, ne, dass er dann mit mehr Teilen in Berührung kommt, dem mehr Energie gibt und es sich dann auch besser ausdrückt. Und dann wird es feststellen, oh, das könnte damit zu tun haben oder damit, ne? So. Und man,
Okay.
natürlich ist es so, wenn man gerade in der Körpertherapie mit Atmung das Energielevel des Klienten erhöht, ohne dass er Aktivität macht, dann ist auch mehr Energie da, um eventuell verschüttete Gefühle auszudrücken.
Ja, verstehe. Also über Atmen kann man auch viel in Kontakt noch mehr zu sich
Genau.
kommen, weil man die
Ja, genau.
Energie aktiviert.
Genau, und auch die Atmung nutzen als Transportmittel, ne? Indem ich dann, das geht natürlich jetzt nicht in der ersten Sitzung, ne? Aber wenn derjenige so ein bisschen Vertrauen hat, dann nehme ich, sage, atme doch mal mit einem Geräusch aus. Und dann ist natürlich klar, wenn das Geräusch eher so ein Aah! So, ne? Dann merkt man schon, da kommt ein Gefühl mit. Da kommt irgendwas mit, was unangenehm ist. Okay, ja, dann geh doch mal da rein, lass mal ein bisschen mehr davon raus oder so irgendwas. Ne? Und dann auch das ganz Große, dass viele ja so Riesenwächter vor dem Unbewussten haben, die sagen, nee, lass das nicht, das ist ganz gefährlich. Ne? Und die merken
Warum
dann, die können
eigentlich?
das gar nicht.
Ich frage mich wirklich, warum Sie solche Angst haben vor dem Unbewussten.
Naja, weil sie ja ihr Leben lang beigebracht bekommen, du, lass das Gefühl mal sein, das darf nicht sein und so, ne?
Ja, das macht dann natürlich Angst.
Da muss ja irgendwas dran sein, sonst würden die mir das ja nicht dauernd verbieten, ne? So
Das
emotional
stimmt.
zu sein.
Und was meintest du mit, wir müssen irgendwie erwachsen werden, ins Erwachsensein kommen?
Naja, das ist eben, dass wir die Verantwortung für das, was in unserem Leben passiert, übernehmen, indem wir eben einen Kontakt sowohl zur Außenwelt als auch zu unserem Inneren haben, ne? Und eben auch nicht, das ist ja auch so ganz schön, ne, dass Leute sagen, habe ich doch, habe ich doch, habe ich doch. Weil meine lieben Anteile, die finde ich alle super und aggressiv bin ich nicht. So, vielleicht verleugnest du da auch was, ne? Also, dass wir auch die Anteile, die in der Gesellschaft negativ bewertet werden, annehmen als ein Teil von uns. Weil dann müssen wir sie nicht mehr projizieren auf die anderen. Dann müssen wir sie nicht mehr abwerten. Dann darf auch diese Energie sein, die einfach zu uns dazugehört. Ne? Und je weniger wir die einsperren, desto leichter kommt sie an die Oberfläche und wir können sie ausdrücken. Ne? Da gehört aber auch ein bisschen Mut dazu. Ne?
Sind das nur so aggressive Anteile oder auch Angst, Panik?
Nein, das sind alle möglichen Anteile. Das ist ja auch typisch, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden sieht und denkt, oh, der ist aber toll. Ne? Dann machen die meisten, ja, er ist toll. Schade, dass er jetzt wieder weg ist. Ne? Aber in dem Moment,
Tschüss.
Und ich sehe, da geht mir das Herz auf oder keine Ahnung, ich finde, du hast ganz tolle Klamotten an oder irgendwie hast du eine tolle Ausstattung. Aber wie viele Leute können das nicht? Wie viele so, oh, und träumen dann wochenlang davon, die Person vielleicht irgendwann mal wieder zu treffen. Beim nächsten Mal dann wieder so, ich glaube, ich muss erst mal ein Bier trinken, bevor ich die anspreche oder keine Ahnung was. Ne? Also wir haben das auch im positiven Sinne. Wir haben das nicht nur im negativen
Nicht
Sinne.
nur im negativen Sinne, okay?
Auch bei Dingen, die uns gefallen oder die uns irgendwie, ja, unser Herz erfreuen. Ne?
Aber ja, wie gesagt, viele trauen sich diese Emotionen nicht rauszulassen, weil sie, glaube ich, auch die Befürchtung haben, wie du schon sagst, dass es gesellschaftlich so akzeptiert wird. Also sie können nicht damit umgehen. Was
Ja.
wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn sie das dann noch rauslassen? Wo sie haben Angst, okay, wenn ich jetzt so schwärme, dann kommt es irgendwie sehr blöd, behämmert an, wenn ich dann die ganze Zeit Herzchenaugen habe und jemanden hinterher gucke.
Ja, wobei Herzchenaugen und sowas, das, also das geht jetzt wieder so ein bisschen rein, dass es wieder abdriftet in was, was kindisch ist, ne? Weil es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Person jetzt zum Beispiel irgendwo zusammen bin und denke, hey, die ist toll und genau das drücke ich aus, oder ich gehe in so eine Fantasie, was wieder das Kindische wäre, oh, mit dieser Frau zusammen, das wäre so super toll und da wäre auch der Sex bestimmt super und dies wäre toll und jen und das ist ja, da male ich ja ein Bild, was überhaupt nicht der jetzigen Realität entspricht.
Ah,
Es kann
okay.
natürlich sein, dass das irgendwann eintritt, aber das ist was völlig anderes, ne?
Ja.
Und ich glaube, gesund wäre wirklich dieses, was in einem ist, auch nach außen zu bringen. Auf eine natürliche, offene Art und Weise. Ne? Und
Also
nicht
ohne diese
einfach was draufzusetzen.
Fantasiewelt da mit einzubinden, oder?
Genau. Oder das ist ja auch dieser Erwachsenenanteil, der erkennt, hey, stopp, stopp, da sind wir überhaupt nicht. Da malst du gerade irgendwelche rosaroten Bildchen, die mit der Realität gerade noch gar nichts zu tun haben. Ne? Also um bei dem Beispiel jetzt mal zu bleiben, ne, dass ich
Ja,
jetzt eine Frau sehe und erfahre dann, die Frau ist verheiratet, glücklich verheiratet, hat drei Kinder.
geht nicht.
Eine blöde Frau.
Schwierig, schwierig dann umzusetzen, außer die hatten Haare, wer weiß.
Aber trotzdem ist es ja so, dass mein Inneres sagt, hey, diese Frau ist mir trotzdem total sympathisch. Ne? Und dann haben wir, sehen wir auch wieder so, diese Begrenzung, die wir oft aufbauen, ne? Dass wir sagen, ja, nur eine Liebesbeziehung mit dieser Frau wäre das einzig Wahre. Nee, vielleicht ergibt sich trotzdem, dass wir eine sehr, sehr gute Freundschaft aufbauen. Ne?
Ach, verstehe. Dass es nur entweder oder gibt, aber nicht
Genau.
irgendwie Grautöne dazwischen.
Oder bunte Töne dazwischen, genau.
Ich finde es auch dann schwierig, ja, auch in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ne? Wenn man auch ständig Angst hat vor Dingen, die auch rauszulassen, dann ist es auch schwierig mit der Eigenverantwortung, weil ich kann ja mit meinen Gefühlen nicht umgehen.
Und ich nehme die Gefühle womöglich noch nicht mal wahr in Angst. Ne? Also Wilhelm Reich, der die Körpertherapien sozusagen, ja, man könnte jetzt sagen, auf die Wege gebracht hat, der hat ja auch mit Einzellern geforscht. Und Einzeller pulsieren normalerweise. Ne? Ne? Also das heißt, die schwingen so ein bisschen, könnte man sagen. Wenn man die stört, zum Beispiel, indem man in die Nährlösung irgendwas Giftiges reintut, dann ziehen die sich zusammen und hören auf zu schwingen. Und das ist bei uns Menschen genauso. Wir haben auch so verschiedene Schwingungen. Sei es jetzt der Atem, ob es jetzt kraniosakrale Flüssigkeit ist, der Herzschlag. Also wir haben ganz viel, was auch so pulsiert. Und wenn du lebendige Menschen, die mit sich verbunden siehst, dann haben die auch sowas, ne? Wenn die was tun. Ist
Das
nicht nur, dass
stimmt.
die das irgendwie starr machen, sondern ne, ist wie ein Tanz dann deren Leben quasi. Ne? Und Menschen, die in Angst sind, bei denen vibriert aber nichts. Und dann kriegen die auch ihre inneren Vibrationen gar nicht mit. Weil die äußere Hülle wie ein Stein ist eben.
Also es verkrampft sich alles bei der Angst.
Genau, es bleibt was gehalten. Das kostet unheimlich viel Kraft. Das kriegt man zwar nicht mit, dass das so viel Kraft kostet, aber man merkt es daran, dass diesen Leuten wenig Energie zur Verfügung steht. Und was sie in der Therapie merken, ist, wenn sie ein bisschen was von dieser Verpanzerung lösen, dann sind die plötzlich viel freier und haben viel mehr Energie. Also so wie Kinder auch, die den ganzen Tag irgendwie rumrennen und eigentlich nie alle sind und noch mehr und oder mal kurz so 2 Minuten Pause und dann geht's wieder voll los, ne?
Ja, okay. Wie schaffst du das, dass es dann ein bisschen bröckelt bei den Angstleuten?
Oh, ich weiß nicht, ob man alle Angstleute über einen Kamm.
Nein, kann man nicht, aber es gibt bestimmt so Techniken und Methoden, wie man dann vorgeht. Interessiert mich einfach nur persönlich gerade.
Na, also einmal ist natürlich der Weg bei uns oft direkt drauf zu, statt außen rum. Ne? Das heißt, wovor hast du wirklich Angst? Was kann da wirklich passieren? Geh da mal rein, spür mal die Angst. Und dann passiert ganz oft was, wenn die Leute sich darauf wirklich einlassen können. Dann kann man auch. Und wie alt bist du jetzt? Und das ist natürlich 4. Also wirklich so völlig aus dem Unbewussten raus, dann kriegst du mit, aha, die Angst hat mit der aktuellen Situation nichts zu tun, sondern die Angst ist eigentlich der Berg, auf dem die Kugel lag. Also, was war denn, als du 4 Jahre alt warst? Oh, und dann ist derjenige vielleicht gerade am Weinen und erzählt irgendwas und kann dann mit seinem Erwachsenenanteil das vielleicht lösen, ne? Dass da irgendeine blöde Situation war, keine Ahnung, irgendwas mit Gewalt oder irgendeinem anderen großen Menschen, der den kleinen Menschen irgendwie niedergemacht hat, ne?
Wie kann man die Erwachsenenanteile stärken?
Ich glaube, dass man die Erwachsenenanteile dann stärkt, wenn man weiß, dass man in so eine Art Elternrolle für das eigene Kind geht. Ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen. Da ging es irgendwie so darum, dass Leute so sagten, ah, das können sie gar nicht, ne? Also da haben sie nicht die Kraft und nicht die Fähigkeit oder so irgendwas, ne? Und dann wurde ihnen so ein Beispiel erzählt von wegen, was weiß ich, sie haben zum Beispiel ganz viel getrunken und sind völlig neben der Spur und irgendwie, ne, kriegen nichts mehr mit, würden am liebsten ins Bett gehen. Und dann bricht Feuer aus und ihr Baby liegt nebendran im Zimmer. Was würden sie machen? Ich würde natürlich sofort mein Baby raus und, ne, so. Ja, eben hast du doch erzählt, du könntest nichts tun. Ja, also für mein Baby schon, ne, so ungefähr. Also, dass wir schon so einen eigenen Elterninstinkt haben und wenn wir den ein bisschen wecken können, aber eben nicht für ein reales Baby, sondern für die Anteile in uns, die kindlich sind, dann ist plötzlich eine ganz andere Energie da.
Für
Und es gibt
das
ja auch
Ich-Baby.
diese Therapie, wo man sagt, es gibt ein Kind-Ich, ein Erwachsenen-Ich und heißt es Eltern-Ich? Eltern-Ich dann, glaube ich, ne?
Ich
Was
glaube
so.
schon, Schematherapie war das, meine ich.
Naja. Ne, und dass wir zwischen diesen verschiedenen Formen hin und her wechseln können.
Ich glaube, für viele ist das noch abstrakt, die sich nie damit beschäftigt haben, glaube ich.
Ja, es gibt eine Menge Wissen, aber es ist schwierig, dass das nicht, also auch was Freud schon gefunden hat und so. Manches davon ist natürlich aus der Zeit gesehen, ne? Das ist
Ja.
wohl überholt. Aber jeder weiß, dass es ich, Es und Über-Ich irgendwie als Instanzen, als Modell geben könnte. Aber keiner wendet das für sich an.
Nee, wäre sehr
Und
erstaunlich.
wir waren ja gerade vorhin bei der Person, die depressiv ist. Ne? Wenn du das jetzt siehst, wenn du denjenigen körperpsychotherapeutisch betrachtest, dann gibt es 3 Ebenen. Es gibt nämlich Ektoderm, Mesoderm und die dritte Keimschicht fällt mir gerade nicht ein. Also in der Entstehung des Lebewesens gibt es 3 Keimschichten. Das eine bildet das Gehirn, die Augen und sonstige Wahrnehmungsorgane. Das andere bildet den Kanal, mit dem man isst, also von Speiseröhre über Bauch und Darm. Und das dritte bildet Skelett und Muskeln. Und diese Skelett- und Muskelebene ist vergleichbar mit dem Ich bei Freud. Das Über-Ich ist die Ebene mit dem Gehirn. Und das Es ist dieser Kanal, deshalb sagen ja auch viele so, es geht alles durch den Magen. Ne? Und wenn man das weiß, dann kann man zum Beispiel sagen, wenn ich schlecht drauf bin, muss ich meine Ich-Funktion stärken. Wie kann ich das machen? Indem ich meine Muskeln nutze. Und wenn du jetzt schlecht drauf bist und gehst eine Runde spazieren, dann bist du danach besser drauf, weil du hast dein Ich benutzt. Genauso, wenn du Sport treiben würdest oder Holz hacken oder irgendwas, was mit Muskeln zu tun hat. Ne?
In
Und
die
da kann man den
Aktivierung.
Leuten so ganz leicht Ratschläge geben, ein Ratschläge ist das falsche Wort, Tipps geben, mit denen sie sozusagen kapieren, wie ihr Körper funktioniert. Und da das ja nicht trennbar ist, kann man mit dem Körper auch gut was erreichen.
Auf jeden Fall sehe ich auch so. Wie kommen die Leute zu dir? Also, ich habe davon vorher auch noch nichts gehört. Also, wann kommen die Leute zu dir? Werden sie irgendwie überwiesen von den Ärzten oder kommen sie selber zu dir?
Da ich ja Heilpraktiker bin mit einer Ausbildung, die nicht kassenärztlich anerkannt ist, ist es eher so, dass Leute teilweise zum Beispiel in einer Reha-Einrichtung sind. Und in der Reha-Einrichtung gibt es auch einen Körpertherapeuten und die stellen fest, hey, irgendwie gibt mir das Energie zurück, das will ich weitermachen. Und dann googeln die mal und stellen fest, oder oh, gibt es einen bei mir? Oder ich hatte früher meine Praxis in Köln statt in Troisdorf. Da war es dann so, dass ich also Leute auch hatte, die 50 Kilometer angereist sind, weil die dachten sich, in Köln gibt's das und dann haben sie mich halt in Köln gefunden. Ne?
Ach, schön.
Das andere ist aber auch, dass Leute einfach über Empfehlungen kommen, weil die jemanden kennen. Wenn man lange Körpertherapie gemacht hat, seinen Charakterpanzer abgebaut hat, dann ist man halt ein bisschen, würde ich sagen, lebendiger. Aber es ist nicht so, dass wenn heute jemand bei mir in der Therapie ist, der morgen jemandem das erzählt, sondern wenn die Therapie gewirkt hat und dann sagt er irgendwann 5 Jahre später, du, mir ging es mal so wie dir und damals bin ich zu einem Körpertherapeuten gegangen.
Ah, verstehe.
Genau, ne, so.
Ja, ich finde Körperpsychotherapie einen total wichtigen Aspekt. Also in der Psychiatrie hatten wir das auch. Ne? In der Geronto waren auch so Körperpsychotherapeuten, damit die ein bisschen aktivierter sind, haben sie gewisse Übungen auch gemacht. Und dann hat man sich immer so ein Szenario vorgestellt, wie macht ihr das da und wie könnte man das anders machen? So hat sie das ein bisschen gemacht, so, auch so ein bisschen spielerisch. Ne? Ja.
Genau, dieses Probehandeln kannst du halt machen. Ne? Während in der Gesprächstherapie redest du zwar drüber, aber da kannst du dir ja alles Mögliche erdenken,
Das
weil dein
stimmt.
Körper nicht mitspielen muss. Ne? Während
Das
wenn du
stimmt.
es ausprobierst, merkst du sofort, oh, das fällt mir aber schwer oder oh, das macht ja Spaß. Oder, ne? Also da kommt dieses Gefühl, was ja der Antriebsmotor von all unseren Aktionen ist, mit rein. Und dann siehst du, wie du ja, funktionierst, was dein
Ja.
Motor ausmacht.
In der Theorie ist alles einfach, aber in der Praxis wird das dann wirklich viel, viel schwieriger, merke ich auch immer wieder, ja. In der Theorie kann man alles. In der Praxis dann wird es nochmal schwieriger. Ja, und ich glaube auch, das stärkt auch die Eigenverantwortung, wie du sagst. Wenn ich mich anders fühle, wenn ich mich anders gebe, dann sehe ich mich auch als selbstwirksamer, wenn ich in die Aktivität komme. Ne? Wenn ich selber Holz hacke, dann sehe ich, boah, ich bin ja selber wirksam, weil ich hacke Holz und kann mir mein Brennholz gerade machen für meinen Ofen und dann ist mir warm. Wenn ich diese Selbstwirksamkeit dann anfassen kann und selber erleben kann, dann habe ich, glaube ich, viel mehr Bock, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ich glaube, dann macht es weniger Angst.
Genau, und du hast da gerade noch einen Prozess beschrieben, den man den Leuten auch teilweise beibringen muss, nämlich mit Bewusstheit Dinge zu tun. Also nicht einfach Holz hacken und dann wieder schlafen gehen und am nächsten Tag hat man vergessen, dass es einem nach dem Holzhacken besser ging. Ne? Sondern dass man wirklich so auch guckt, wenn ich das tue, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Wenn mir das nicht gut tut, muss ich eigentlich was verändern. Und da hapert es, ne? Dass wir in so ein Hamsterrad reingesetzt werden und sagen, ja, da musst du jetzt durch. Nee, viele erkranken deshalb, viele kriegen Burnout oder sonst irgendwas, ne? Weil sie immer in diesem Hamsterrad bleiben und einfach weitermachen, obwohl sie eigentlich spüren, dass das nicht gut ist. Oder auch viele Beziehungen, ne? Wo man merkt, die Beziehungen sind eigentlich schon lange tot. Ne? Wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Aber nein, die bleiben drauf sitzen und hoffen, dass das Pferd wieder weiterreitet. Das ist sowas, wo ich sage, da vertrauen die Leute sich selber nichts mehr zu, ne? Und
Das ist
diese
echt
ganzen
schlimm.
Angstgeschichten, ne? Ja, wenn du deinen Freund verlässt, kriegst du vielleicht nie wieder einen, ne? Oder was auch immer, ne? Dann wird natürlich auch so ein Angstgebäude aufgebaut, dass das Ganze dann am Stehen hält, aber es ist der Charakterpanzer, die Verpanzerung, das Festhalten, was das Ganze aufrechterhält, aber keine Lebendigkeit.
Ich glaube, viele sind deswegen noch in diesem System, weil das ist erstens sehr laut. Dieses Hamsterrad, je nachdem, in welchen sie stecken. Wir stecken ja alle in einem Hamsterrad. Und ja, wenn sie keinen kennen, der aus diesem Hamsterrad rausgegangen ist, ne, dann meinen sie, ja, das funktioniert nicht. Wenn ich keinen kenne, dann funktioniert es nicht. Vielleicht hilft es, jemanden kennenzulernen und in Kontakt zu bleiben, die auch schon das Hamsterrad verlassen haben, um einfach mal mit den Leuten zu reden, um sich zu trauen, oder?
Ja, und das Gemeine ist ja auch noch die Leute, die nebendran im Hamsterrad sind, die sagen, nee, 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 du kannst nicht aussteigen. Ne? Weil dann müssten sie ja ihr eigenes auch hinterfragen. Also
Ja.
da hast du recht, es ist gut, wenn man Menschen trifft, wo man denkt irgendwie, oh, die trauen sich aber was, oh, die leben ja ganz anders, ne? Oh, das ist ja spannend, was die machen so. Ne? Und das geht natürlich in vielen Bereichen. Ne? Das geht zum Beispiel auch, wenn ich Musiker sehe, ne? Und denke irgendwie, boah, der spielt ja aus dem Herzen. Ne? Und damit verdient er auch noch Geld. Das ist ja irgendwie, ach, das ist ja schon ein anderes Leben, ne?
Aber kann man sich vorher nicht vorstellen, oh, damit Geld verdienen, weil die Mutter sagt, nee, das ist zu unsicher, mach lieber einen Bankkaufmann-Lehre und denkt sich, okay, das ist viel zu unsicher, ich gehe mal lieber
Genau.
Bankkaufmann machen.
Das mag auf Kurzdistanz auch stimmen, aber wenn jemand wirklich Herzblut für was hat, dann wird es irgendwann auch gut werden und dann wird es auch irgendwo dahin führen, wo derjenige hin will. Ne? Das Problem ist aber oft, dass viele Leute gar nicht wirklich rangehen, sondern dass wir diese Geschichte erzählt bekommen, Veränderung würde nur über Krisen gehen. Und ganz klar sage ich, natürlich, über Krisen passiert Veränderung. Aber ich glaube, so jemand wie, was weiß ich, Joe Bonamassa als Gitarrist jetzt, ne, der ist bestimmt nicht aus einer Krise Gitarrist geworden, sondern das Gitarrespielen hat ihm so viel Spaß gemacht, dass der so viel Zeit darin investiert hat, dass er besser und besser und besser und besser und besser wurde und inzwischen unschlagbar ist. Und so. Und diesen Teil der Entwicklung, der wird uns nicht gezeigt, der wird uns nicht vorgelebt und der wird uns auch selten irgendwie von irgendjemand angeraten.
Immer auf Nummer sicher gehen, immer auf Nummer sicher. Aber
Genau.
was das genau bedeutet oder für wen das was bedeutet, das wird gar nicht mehr wirklich hinterfragt. Immer auf Nummer sicher. So erlebe ich das.
Aber es gibt ja diese schönen Übungen, die man da machen kann, ne? Wenn man zum Beispiel eine Visionssuche macht, wo es ja auch darum geht, was ist eigentlich so mein Ziel, dann wird ganz oft vorher geraten, schreib bitte ein Testament. Und ich so, hä, wieso? Das ist natürlich gefährlich, die Visionssuche. Ja, man weiß nie. Ne? So. Also einfach sich mal damit auseinandersetzen, was wäre denn, wenn ich morgen sterben würde? Was würde ich denn dann vielleicht auch in meinem Leben anders machen?
Ja.
Weil wir haben ja immer das, dass die Leute dann irgendwann am Ende ihres Lebens sagen, na, hätte ich mal das noch getan, hätte ich mich mal noch mit dem versöhnt oder keine Ahnung, was auch immer. Ne? Oder dass da auch ganz viele Prozesse in Gang kommen, wenn plötzlich der Tod irgendwie dasteht. Ne? Also dass Leute, die schwer krank sind und das auch wissen, dass die plötzlich vieles loslassen, wo sie sagen, das brauche ich nicht. Ich brauche wirklich eher die Beziehung, das Menschliche. Und ich möchte mich lieber aussöhnen mit denen es nicht gut funktioniert hat. Und da reinen Tisch machen. Und ob ich jetzt ein Haus habe oder nicht, ist völlige Nebensache.
Also insofern hilft schon eine Krise, um das zu erkennen, was ich vorher nicht erkannt habe. Aber eigentlich braucht es nicht unbedingt immer die Krise, um das zu erkennen, sondern auch so eine imaginäre Übung, wie du sagst. Ja, was würde ich an mein Sterbebett wollen, wie
Ja,
mein Leben gewesen wäre?
und eben diese Entwicklung auch, wenn ich mich auf etwas Positives fokussiere, dass dann auch ganz viel Entwicklung geschehen kann. Weil das wird in unserer Gesellschaft nicht gefördert.
Wie meinst du das?
Naja, bei uns ist ja eher so, also wenn du jetzt gut sein willst und was, dann musst du dich anstrengen und dann musst du wirklich schwitzen und dann musst du, auch im Sport, ne, es gibt ganz viele Sportler, die trainieren so, dass sie sagen, jetzt habe ich einen richtigen Muskelkater, jetzt habe ich gut trainiert. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung als Trainer jetzt, nee, dann hast du ein bisschen zu viel trainiert. Und wenn du das oft machst, dann bist du mit 50 kaputt. Ne? Aber wenn man jetzt jemand anders nimmt, der zum Beispiel, dem der Sport viel Spaß macht, der den einfach macht, ohne jetzt so extrem zu trainieren, der wird auch besser werden. Und wenn der das mit Herzblut und Aufmerksamkeit macht, wird der vielleicht noch viel besser werden.
Meinst du damit, wir gehen viel zu häufig über unsere Grenzen, also nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne über unsere Grenzen und sind dann aus falschen Gründen stolz darauf, dass das super war, obwohl es eigentlich nicht super war und wir es auch nicht super empfunden haben?
Genau. Also das haben wir ja auch. Wir haben ja so ein bisschen auch sowas wie Konkurrenz. Ne? Eigentlich ist das ja vollkommener Humbug. Ne? Also die Konkurrenz, jetzt im Kampfsport zum Beispiel, ne? Da kämpft man ja auch gegeneinander und ich brauche den Gegenüber, um meine Kampffähigkeit zu verbessern. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich den tot schlage, dann habe ich keinen mehr. Trotzdem wird es oft so gesagt, ah gut, dass du gegen ihn gewonnen hast. Vielleicht lernt man mehr, wenn man einen Kampf verliert, weil dann lernt man, was man noch lernen muss, den Kampf das nächste Mal zu gewinnen. Und da sind so viele so Bewertungen drin, die nur die eine Richtung zeigen und die andere nicht. Und gerade in unserer Gesellschaft ist es ganz oft so, erst dann, wenn du richtig geschützt hast und dich richtig angestrengt, dann kannst du gut werden. Nein, das glaube ich nicht. Wenn deine Energie frei fließt und du sie effektiv einsetzt und du das Ganze beobachtest und aufpasst, dann kannst du auch wunderbar in einen Flow kommen, der dich weiterbringt.
Aber wie du schon sagst, es wird uns antrainiert, schon in der Schule. Wenn du das und das machst, du musst besser sein als der und der. Wenn du keine Eins hast, dann kannst du dir den Job nicht aussuchen und dann wirst du nie genommen, dann landest du unter der Brücke und wirst nie irgendwas.
Genau. Aber da siehst du auch die Funktion von Schule. Da kann man sich eben fragen, ist das wirklich eine Einrichtung, in der man fürs Leben lernt? Oder ist das eine Einrichtung, in der Menschen vorbereitet werden, gut im Hamsterrad zu funktionieren? Ja? Gut ins System reinzupassen. Wenn du dein Hamsterrad ein bisschen schneller betreibst als dein Nachbar, weißt du, dann kriegst du später mehr Geld und dann kannst du dir mehr leisten und dann hast du angeblich ein besseres Leben.
Aber hast nicht wirklich gelebt, sondern hast nur das Hamsterrad aufrechterhalten, im Grunde genommen.
Ja. Ja, mir fällt da gerade ein, weil wir gerade das Stichwort Flow hatten. Der Csikszentmihalyi hat in seinem Buch einen Menschen beschrieben, der irgendwie Techniker ist und der sehr gut ist in seinem Job und der mehrfach Stellen angeboten hat, wo er eine Etage höher konnte. Und er hat immer abgelehnt, weil ihm hat das so viel Spaß gemacht, die Geräte zu reparieren. Ja? Also der wollte nicht aufsteigen, um mehr Geld zu kriegen, weil das, was er tat, war gut.
Da habe ich, glaube ich, nur eine Person in meinem Leben erlebt, die verzichtet hat, höher zu kommen, also nach der Gesellschaft, und hat, so wie du sagst, war zufrieden mit dem Job, den er hatte und wollte gar nicht höher. Und das haben viele nicht verstanden, weil man will ja höher, man soll ja höher.
Ja, aber das ist ja das, was unser gesamtes gesellschaftliches System auch gerade so an den Rand bringt, ne? Also wenn du dir den Bäcker vorstellst und der backt für seine umliegende Menschen, die da wohnen, das Brot und die Brötchen, der kann doch nicht mehr backen. Also natürlich könnte der mehr backen, aber wer soll es denn kaufen? Ja, nur wenn ein anderer Bäcker pleite geht. Anders geht das nicht, ne? Weil die Leute essen doch nicht mehr Brötchen, als sie brauchen. Und da ist so ein Ding, ne, das geht ja nur durch Ausbeutung und Kaputtmachen von anderen immer. Ne? Sei es jetzt die Nachbarländer oder seien es die Dritte Weltländer oder wie auch immer. Ne? Das wird ja jetzt auch immer offensichtlicher, dass es so nicht funktioniert.
Und im Moment habe ich das Gefühl, machen wir uns gegenseitig kaputt, ne? Da kommt ganz viele Anteile, wie du gesagt hast, hoch, die nicht bearbeitet worden sind oder die keine Beachtung bekommen haben.
Ja, ich habe so, das ist jetzt aber so eine Gefühlssache, ne? Ich kann das nicht irgendwie belegen, aber ich glaube einfach, die Energie steigt gerade sehr an. Warum auch immer, ob jetzt aufgrund der Maßnahmen oder aufgrund von wirklichen Energieveränderungen, dass die Sonne vielleicht mehr Energie abgibt oder sonst was, ne? Und wir dadurch erstens dünnhäutiger werden und zweitens das, was wir nicht bearbeitet haben, mehr Energie bekommt. Ne? Also mir geht es persönlich auch so, dass wenn ich jetzt manche Musik höre, es mir die Tränen in die Augen drückt, wo ich sage, wenn ich das noch vor 2 Jahren gehört habe, da war die Musik zwar auch gut, aber die hat mich nicht so emotional ergriffen. Ne? Und das kriege ich auch zurückgespiegelt von Leuten, die kommen oder von Freunden, dass wir dünnhäutiger werden und mehr mit unserem Inneren in Berührung kommen gerade. Ne? Und das ist natürlich eine gute Zeit, dann die zu nutzen, das auch zu bearbeiten, statt die Mauer dicker zu machen.
Das ist voll die Chance, auch wie du am Anfang gesagt hast, an diese kindliche Anteile dann auch ranzukommen und als Eltern-Ich
Dafür
da
zu
dran zu
sorgen, dass diese
kommen.
kindlichen Anteile ihren Raum kriegen.
Genau.
Also
Genau.
eben nicht dieses Mama wird es richten, sondern ich werde das richten für mein inneres Kind. Ne? Und wenn ich gerne das und das Spielzeug gehabt hätte, dann gehe ich vielleicht als 50-Jähriger meinen Spielzeugladen und kaufe mir das endlich. Und freue mich daran.
Ja, was ist dabei, ne?
Ja.
Das ist auch wieder so, ne? Du darfst ja damit nicht spielen, weil du bist ja schon 50.
Ja, und wer weiß, wie viele Eltern eine elektrische Eisenbahn kaufen, weil sie die als Kind gern gehabt hätten. Ne? Und kaufen die
Ja.
ihre Kinder oder Enkel, ne?
Ich freue mich auch schon drauf, Spielzeuge für meinen Sohn zu kaufen.
Und Großeltern dürfen das dann nochmal mehr, ne? Weil die nicht mehr die Aufgabe haben, das Kind jetzt irgendwie für die Gesellschaft fähig zu machen. Ne? Deshalb wundert sich manchmal einer, dass man sozusagen von seinen Eltern das nicht gekriegt hat und jetzt sind das Großeltern und machen das beim eigenen Kind.
Das
Ne?
stimmt, das stimmt. Irgendwie ist die Beziehung noch lockerer, habe ich das Gefühl, zwischen Großeltern und Enkel als zwischen Eltern und Kind.
Genau.
Häufig. Nicht
Ja.
immer, aber häufig. Ja, wie du sagst, man will irgendwie das für die Gesellschaft fit machen, weil ich finde, das wird auch irgendwie auch von den Eltern erwartet, dass du es auch tust. Und das ist auch wieder ein Hamsterrad, in dem man drin steckt. Ganz automatisch, finde ich.
Ja, ich habe auch noch, mir fällt gerade noch ein, ich habe mehrere Jugendliche kennengelernt. Ich habe Leute begleitet, die freiwilliges soziales Jahr machen. Und da hatte ich 3 oder 4, die aus der Waldorfschule kamen. Und ich war völlig erstaunt, wie anders die funktionieren. Ne?
Okay.
Also, wenn man eine Aufgabe gemacht hat, dann haben die die Aufgabe angenommen und haben die so gut sie konnten erfüllt. Ne? Während viele andere, die haben die Aufgabe sozusagen nicht genommen, aber haben sie abgehakt.
Hä?
Ja, die haben sozusagen sich rangesetzt und haben das so widerwillig irgendwas erledigt und dann sind die mit dem Ergebnis gekommen. Du hast draufgeguckt und gesagt, das stimmt aber nicht. Da hast du ja das und das vergessen und warum hast du dir da keine Gedanken gemacht und so, ne?
Ah ja.
So schulmäßig, ich habe die Aufgabe abgehakt. Ich habe die gemacht, aber eben
Ich habe
nicht.
die gemacht, ich habe meine Pflicht erfüllt.
Genau. Und hier in dem Rahmen gibt es ja keine Noten mehr, also muss ich da gar nichts erfüllen, also gebe ich jetzt irgendwelchen Schlunz ab. Und auch wenn es um Gruppenarbeit ging, haben sich diese Leute hervorgetan, dass die also super für die Gruppe gearbeitet haben, ne? Und nicht sich im Vordergrund stellten oder sonst irgendwas, ne? Also es gibt da wohl auch Möglichkeiten, Leute anders zu erziehen. Aber eben nicht in der klassischen Schule. Ich habe jetzt leider keine erlebt, die aus, gibt ja so freie Schulen, ne, die Konzepte haben. Da habe ich leider keinen erlebt, aber da könnte ich mir das auch gut
Kann ich
vorstellen.
mir auch vorstellen. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie die nochmal heißt, School of Bliss oder so, wo so eine demokratische Schule ist, wo die Schüler mitentscheiden können, wie das mit dem Lehrplan aussieht, welche Lehrer eingestellt werden, wo sie gleiches Stimmrecht haben wie alle anderen auch. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr, oder ich meine, in Hamburg irgendwo gab es mal so eine demokratische Schule.
Also ich habe mal mit Pädagogen geredet, die in Berlin so eine kleine hatten. Also es waren zwei Lehrer, zwei Pädagogen quasi und 10 Kinder oder so. Und es war eine
Oh
Grundschule.
wow.
Und da war es auch so, dass die keinen Lehrplan hatten. Es war nur klar, nach den 4 Schuljahren müssen die Kinder eben rechnen und schreiben können. Und natürlich lesen. Und der eine erzählte dann auch, dass in den ersten Jahren er manchmal Bammel hatte, weil es dann Leute, Kinder gab, die das vierte Jahr da waren und die noch nicht lesen konnten. Aber die dann innerhalb von 2, 3 Wochen das Lesen gelernt haben.
Wahnsinn, ja. Jeder hat so sein eigenes Tempo, ne?
Und das Größte, wie gesagt, sagte er, war seine Angst davor, dass das nicht passiert. Und die haben auch Rückmeldungen gekriegt von den weiterführenden Schulen, dass das jetzt nicht die super Springer wären, die alles können, aber dass die ein anderes Sozialverhalten mitbringen würden, ne? Und da auffallen würden.
Ja, vielleicht sollten wir auch da zurückgehen, ne? Eher darauf gucken, wie das Sozialverhalten ist, und anstatt zu leisten, zu leisten, zu leisten. Vielleicht kommen wir dann auch dadurch auch besser in Kontakt mit uns selber, und dadurch entwickelt sich auch eine ganz andere Gesellschaft und Gemeinschaft, ne? Und ein anderes Miteinander. Wenn ich
Ja,
mit
und ich
mir.
denke, dass es oft sowas wie Ersatzbefriedigung ist, ne? Also das schnelle Auto oder keine Ahnung was, ne? So, es gibt ja diese Geschichten da, wo die zwei sich gegenüber sitzen. Also mein Haus, mein Auto, mein
Ja, genau.
Chateau, ne? So. Aber macht das denn glücklich? Natürlich, klar, gibt es
Dopaminkick.
genau so ein kleines Plopp und dann brauchst du schon wieder das nichts bessere Auto haben, ne? So. Während eine gute, funktionierende Beziehung zu jemandem, jetzt nicht mal unbedingt als Partnerbeziehung, auch wenn man einfach einen guten Freund, eine gute Freundin hat, wo man weiß, hey, da kann ich einfach hinkommen und da darf ich so sein, wie ich bin. Das ist doch Gold wert dagegen. Ne? So.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Was würdest du gerne den Zuhörern zum Abschluss gerne mitgeben?
Oh, schwierige Frage. Geht in Kontakt mit euch und schaut, also wirklich, wenn irgendwas, ihr merkt, es kommt eine große Energie, ob jetzt Wut oder sonst irgendwas, Traurigkeit, egal was, es lohnt sich da genau hinzufühlen. Es lohnt sich. So würde ich es jetzt sagen.
Da kann ich dir total recht geben, da stimme ich mit dir überein. Ich hoffe, die Zuhörer konnten Impulse für sich daraus ziehen. Ganz bestimmt, ich auf jeden Fall. Danke dir für das Gespräch. Und ich entlasse dich natürlich nicht, ohne etwas dir mitzugeben. Was kann ich dir aus meinem Tante-Emma-Laden mitgeben? Es kann auch etwas Nicht-Materielles sein. Also ich habe natürlich gut ausgestattet Bio-Sachen und alles Mögliche drin.
Oh, ein Tante-Emma-Laden. Vielleicht eine gute Mischung getrocknete Kräuter?
Sehr gerne, sehr gerne. Bestimmte Kräuter oder ist
Vielleicht
egal.
was nur zum Würzen. Ja, das wäre doch. Da hat man irgendwie ein Stück Natur gefangen oder nein, gefangen nicht. Da nimmt ein Stück von Lebendigkeit und Göttlichkeit mit, die
Das
man dann
stimmt.
wieder im Essen
Das stimmt.
sozusagen rückführen kann und genießen kann.
Sehr schön. Ich danke dir für das Gespräch, für das aufschlussreiche Gespräch. Und wenn ihr weiterhin mit mir in Kontakt bleiben wollt oder auch mit der Community, könnt ihr gerne meinen Telegram-Kanal abonnieren. Den verlinke ich in den Shownotes oder in den Beschreibungen. Und da ist es mir wichtig, mit euch in Austausch zu kommen über gesellschaftliche Themen, psychologische Themen. Und ich finde, gemeinschaftlich kommen wir auch auf Lösungen und ja, können unsere gute, schöne Gemeinschaft leben, die wir leben wollen. In dem Sinne, vielen Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal für die Zuhörer. Tschüss.
Ciao, ciao.